Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du hier einen Gastbeitrag des Podcasts Pato aufs Ohr von Privatdozentin Dr. Christiane Kümpers und Professor Sven Perner. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei
Pato aufs Ohr,
der Podcast, der Ihnen die Pathologie mal etwas anders näher bringt und so praktisch erlebbar macht. Ich bin Sven Perner, ich bin Professor und Facharzt für Pathologie.
Und ich bin Christiane Kümpers, ebenfalls Fachärztin für Pathologie. Und Sven und mich verbindet zum einen die Leidenschaft für unser Fach und eine langjährige Zusammenarbeit, aber gleichzeitig auch die Begeisterung für das Vermitteln von Wissen rund um die Pathologie.
So, liebe Charlotte, wir haben heute wieder eine Folge 2 gegen 1. Wo du dich grundsätzlich immer drüber freust, damit du nicht allein dich mit mir rumärgern musst. Und Nummer zwei, haben wir heute einen deiner Lieblingskollegen aus der Pado-Szene im Podcast.
Genau, und wenn der bewaffnet ist, dann ist er auch stärker als wir beide zusammen, Sven. Also ich habe schon so ein bisschen Manschetten.
Ja, du solltest das auch haben. Nämlich zu Gast haben wir heute Professor Dr. Dr. Konrad Steinestel, Chefarzt der Pathologie am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Hallo, lieber Konrad.
Hallo zusammen. Schönen guten Abend zusammen.
Hallo, Konrad. Wie schön.
Ja, man merkt es gleich. Charlotte ist ganz
ganz begeistert. Ja, ich freue mich, wenn ich auch nochmal bekannte Leute hier richtig so im Podcast habe. Das ist super.
Ja. Lieber Konrad, erstmal vielen Dank für deine Zeit heute.
Sehr gerne.
Möchte dich mal ganz kurz vorstellen. Also wie gesagt, du bist Professor Dr. Dr. Konrad Steinestel, Chefarzt der Pathologie am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Gemeinsam verbindet uns, dass wir beide in Ulm studiert haben. Während ich aus dem schwäbischen Hinterland komme, kommst du aus dem schönen Freiburg. Nach deinem Studium in Ulm Du hast ja schon über die Bundeswehr studiert. Bist du dann für die ärztliche Weiterbildung eben genau dort gewesen, wo du jetzt Chef bist, nämlich am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm, und hast dann dich weiterentwickelt in München an das Institut für Radiobiologie und hast dort Forschung gemacht, Radiobiologie wegen der ABC-Waffen, und du warst in der Erforschung der Folgen der A-Waffen. Und dann bist du zur zivilen Weiterbildung, gell, nach Münster gegangen, zur Eva Wadelmann und zum Wolfgang Hartmann. Die hatten wir auch schon im Podcast. Hast nämlich dort alles das abgedeckt, was das Institut in Ulm nicht abgedeckt hat. Und dann nach der zivilen Weiterbildung in Münster bist du zurückgekommen nach Ulm und nach 2 Jahren bist du dort auch Chef geworden. So, das passt ganz gut, oder?
Das passt ganz gut. Vor dem Medizinstudium habe ich noch eine Offizierausbildung gemacht zum Fallschirmjägeroffizier im Saarland.
Im schönen Saarland.
Saarland.
Als ich bei dir mal zu Besuch war vor ein paar Wochen in deinem Zimmer, da lag auch noch irgendwie so Fallschirmjägerzeug im Zimmer rum. Also bei dir steht nicht nur ein Mikroskop, sondern auch Tarnzeug.
Ist bei der Bundeswehr guter Brauch, dass man sich jedes Mal, wenn man sich irgendwo verabschiedet, bekommt man solche Erinnerungsgegenstände geschenkt, und die zieren dann meistens die Wand des nächsten Dienstzimmers.
Ah, okay, gut.
Über die ganzen schönen Abzeichen und so und was du da alles auf deinem Kittel, nicht ja eigentlich, so Hemd hast, müssen wir gleich auch noch sprechen. Aber ich will mal nicht vorgreifen.
Vom Rang her bist du Oberstarzt, gell?
Oberstarzt, genau, ja.
Ja, also viel höher geht's dann auch nicht mehr.
Also natürlich geht es noch höher, aber in der Fachlichkeit, wenn man in seinem Fachgebiet bleiben möchte und weiterhin klinisch tätig sein will, in der klinischen Versorgung, dann ist es tatsächlich so, dass Oberstarzt der höchste Dienstgrad ist, in dem das noch möglich ist.
Und wenn du jetzt ein ganzes Krankenhaus leiten würdest, ein Bundeswehrkrankenhaus, da gibt es ja ein paar wenige in Deutschland.
Genau, Kommandeure von Bundeswehrkrankenhäusern, 5 sind das, sind Generalärzte.
Ah, General, gut. Guti. Konrad, wenn man an die Bundeswehr denkt, primär denkt man da ja gar nicht irgendwie an Medizin, Wenn man an Medizin denkt, denkt man ja mehr an so Lazarettmedizin. Was macht eine Pathologie, ein Pathologe im Bundeswehrkrankenhaus? Wo kommt es her? Wo führt es hin? Erzähl mal, was macht die Pathologie in dem Bundeswehrkrankenhaus?
Historisch ist es so, dass die Pathologie in den Armeen, also nicht nur in den deutschen Armeen, sondern auch weltweit eigentlich immer eine große Rolle gespielt hat, weil früher einfach auch verstanden werden wollte, auch durch die rasche Weiterentwicklung bei der Waffentechnologie, wie diese Waffen auch wirken. Und früher, als die Pathologen und Pathologinnen, damals waren es noch in erster Linie Pathologen, Sammlungen angelegt haben von Kriegsverletzungen, also eigentlich von Amputaten oder auch von Knochenpräparaten, war eigentlich die Hauptaufgabe, dass man verstehen wollte, wie die neuen Waffen auf dem Gefechtsfeld wirken. Es gab zum Beispiel zu Beginn des Ersten Weltkriegs, wo Ludwig Aschoff beispielsweise als Stabsarzt eingesetzt war, noch die Idee, dass die neuen Geschosse, die Artilleriegeschosse und auch die höhere Schusskadenz dazu führt, dass es also viel weniger und viel harmlosere Verletzungen gibt, als es vorher der Fall gewesen ist. Weshalb man wahrscheinlich, ist man davon ausgegangen, viel weniger Chirurgen auch im Feld braucht, weil die Kugeln so schnell den Körper eben durchdringen, dass sie möglicherweise gar keine tiefen Wunden hinterlassen. Das hat sich dann schon nach wenigen Wochen im Ersten Weltkrieg herausgestellt, dass das Gegenteil der Fall ist. Und das ist eben auch ganz wesentlich der Arbeit der Pathologen, damals zu verdanken, die eigentlich diese Erkenntnisse aus dem Schlachtfeld, aus dem Gefechtsfeld direkt mitgebracht haben, wo sie ja dann auch richtige Feldprosekturen unmittelbar hinter der Frontlinie betrieben haben. Virchow war auch Armeepathologe und später dann im Zweiten Weltkrieg Schürmann beispielsweise. Also ein paar große Namen in der deutschen Pathologie historisch sind eigentlich Militärpathologen primär gewesen.
Spannend. Also wenn man es ja so mal so Hochgeschwindigkeitsaufnahmen von einer Gewehrkugel durch zum Beispiel einen Kürbis oder sowas anschaut, und so eine Gewehrkugel ist ja nicht arg groß, dann explodiert ja so der Kürbis oder die Wassermelone, weil ja durch die hohe Geschwindigkeit in kürzester Zeit so viel Flüssigkeit verdrängt wird. Und das ist ja der eigentliche Schaden, der innen drin passiert. Das ist ja nicht dieser klassische Durchschuss wie jetzt mit dem Pfeil, irgendwie beim Pfeil und Bogen schießen.
Genau, das wusste man aber damals noch nicht. Und man ging auch davon aus, dass so die hohe Geschwindigkeit sich diese Wunden nicht infizieren. Ja. Und wir haben zum Beispiel in München an der Sanitätsakademie die wehrpathologische Lehrsammlung. Und da gibt es eben Präparate, wo man versucht hat, an den Knochen beispielsweise, also Knochenpräparate, wo die Beschusswirkung durch diese Splitter auch gezeigt wird und um das den damaligen, den Vorgesetzten und natürlich auch den entsprechenden Weiterentwicklungen von Waffen und auch von Schutzausrüstung, das denen klar zu machen, was da eigentlich passiert.
Ja, das ist ja auch relativ witzig. Also wir schweifen gerade so ein bisschen, also witzig ist ein blödes Wort in dem Zusammenhang, aber interessant. Hersteller von Waffen, die haben ja auch immer darum nachgeschaut, Waffen herzustellen, die einen Menschen zwar handlungsunfähig machen, aber jetzt nicht unbedingt umbringen. Das ist ja auch oft ein Ansatz. Und da fällt mir zum Beispiel ein, die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie, die hat sich doch auch rausentwickelt aus einem sozusagen einem Stoßwellen, also Druckwellengewehr, das einfach nur eine Person waffenunfähig machen soll, aber nicht umbringen soll, hat man aber gemerkt, irgendwie hat es nicht funktioniert. Aber man hat dann gemerkt, dass man mit genau der Technologie eben Nierensteine zertrümmern kann.
Genau, und das ist eben immer schon also eine Wahrheit sozusagen gewesen auf dem Gefechtsfeld, dass Verwundete einfach mehr Kräfte binden als Tote, weil die Verwundeten transportiert werden müssen, weil sich um die gekümmert werden muss und weil natürlich die Versorgung der Verwundeten auch ein ganz wesentlicher Faktor ist für das, wie die Truppe einfach auch motiviert ist. Also auch die Moral der Truppe ist ganz im Wesentlichen davon abhängig, dass sie weiß, dass sie im Ernstfall eben anständig versorgt wird, so gut wie es eben zum aktuellen Stand des Wissens und der Entwicklungen in der sanitätsdienstlichen Versorgung möglich ist.
Und ist ja auch in den Genfer Konventionen ja auch festgelegt, dass nicht nur die eigenen Leute ihre Verwundeten versorgen müssen, sondern natürlich auch, wenn man, dass da die gegnerischen Truppen die Verwundeten da versorgen müssen.
Das stimmt. Allerdings haben wir erlebt, in Afghanistan zum Beispiel, wo das Rote Kreuz als Schutzzeichen prädestiniert als Ziel sogar schon auserkoren wurde. Und auch heute in der Ukraine, in dem aktuellen Konflikt, ist es so, dass die Schutzzeichen der Genfer Konvention eigentlich nicht geachtet werden. Sondern ganz im Gegenteil, man versucht eben den Feind an seiner verwundbarsten Stelle da zu treffen und das ist halt die Verwundetenversorgung.
Aber jetzt trifft man in der Tat so ein bisschen ab. Also ist total bitter, aber so ist es. Die Idee hinter den Konventionen ist ja gut, aber sie werden nicht eingehalten oft. Aber jetzt trifft man ein bisschen ab. Was macht aber heute eine moderne Pathologie in einem Bundeswehrkrankenhaus? Ihr Bericht mal über deine heutige Arbeit.
Genau, also nach den großen Weltkriegen ist es dann so, dass die Versorgung, die sanitätsdienstliche Versorgung eigentlich der Soldatinnen und Soldaten im Heimatland, also im Übung oder auch im Einsatz, eine immer wichtigere Rolle gespielt hat. Und das ist eigentlich das, was wir auch heute machen. Also man hat eigentlich diese Feldprosekturen im Laufe des 20. Jahrhunderts umgewandelt von dieser ja in erster Linie Obduktionstätigkeit in eine, wie wir sie heute kennen, klinische Pathologie, also Befundung von OP-Präparaten, von Biopsien. Auch das ist nicht nur in der Bundeswehr so, sondern eigentlich weltweit. Man denke nur an das Armed Forces Institute of Pathology, also eine der größten auch Forschungs- und Diagnostikeinrichtungen mit großer wissenschaftlicher Schwerpunktsetzung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Pakistan hat ein ganz ähnliches Modell aufgebaut. Und das ist auch so ein bisschen, da greife ich jetzt vielleicht schon vor, aber das ist so ein bisschen das, was ich eigentlich als ja die ultimative Rolle für so eine Militärpathologie sehe, nämlich ein nicht kommerzieller, rein auf Lehre und Forschung ausgerichteter Apparat oder eine Institution zu sein, in der eigentlich in aller Ruhe sozusagen den Dingen auf den Grund gegangen werden kann und wo hier die Ressourcen auch zur Verfügung stehen, um natürlich dann, und das muss immer die Zielsetzung sein, die Soldaten im Einsatz vor Krankheit, vor Erkrankung und vor Waffenwirkung optimal zu schützen und natürlich auch die Gesundheitsversorgung von den Veteranen und den Soldatinnen und Soldaten, die uns anvertraut sind, möglichst gut sicherzustellen.
Ja, jetzt muss man ja auch tatsächlich sagen, ein Soldat ist ja zum Glück nicht dauernd im Kriegseinsatz, idealerweise nie im Kriegseinsatz, sondern nur zur Abschreckung da. Und die müssen ja auch irgendwie krank versorgt werden durch ihren Arbeitgeber, die Bundeswehr. Und deswegen kümmert ihr euch ja auch ganz normal um eure Soldaten, wie wir als Zivilisten uns um die Normalbevölkerung auch. Und ein normaler Soldat wird nicht nur erschossen, sondern der kriegt halt auch mal irgendwie ein malignes Melanom, der kriegt einen Herzinfarkt, der kriegt, was weiß ich, ein Prostatakarzinom, wenn er älter ist, oder die Veteranen. Die sind einfach aus ihrem normalen Leben, habt ihr natürlich die gleichen Risikofaktoren für normale Erkrankungen wie jeder andere auch.
Genau, zum einen das und zum anderen ist es auch so, wir sind auch je nach Fachgebiet ziemlich stark in die Versorgung der Zivilbevölkerung eingebunden, weil gerade unsere chirurgischen Fachgebiete, die müssen einfach operieren und die müssen auch große Operationen durchführen und die müssen diese Operationen auf einem qualitativ erstklassigen Niveau durchführen. Und da können wir nur dann gut sein, wenn wir in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung auch mitmischen und einfach große Abdominal-OPs, Hirn-OPs, Thorax-OPs bei uns auch durchführen. Und so kommen natürlich auch viele zivile Patientinnen und Patienten zu uns ans Bundeswehrkrankenhaus und werden da bei Tumorerkrankungen beispielsweise versorgt. Und da machen wir natürlich dann genauso die histologische Aufarbeitung von dem Material.
Das ist sozusagen,
sonst hättet ihr einfach auch viel zu wenig Material, ne? Wenn ihr nicht zivil hättet, das würde ja gar nicht reichen. Würde ich doch mal denken, wenn ihr sagt, wir gucken uns nur Fälle an von Bundeswehr, wie nennt man es eigentlich, Angehörigen?
Nee. Soldaten,
wie auch immer.
Genau, also der Punkt ist halt auch, dass da wir relativ wenig Material, wahrscheinlich auch sehr einseitiges Material, nur zu sehen bekämen. Aber tatsächlich sind wir als Dienstleister in der zweiten Reihe. Das heißt, es geht in erster Linie um die Übunghaltung von dem operativen Personal, von dem notfallmedizinischen Personal, Anästhesiepflege, Intensivmedizin, OP-Pflege, alle diese müssen für den Einsatz, für den scharfen Schuss sozusagen in Übung gehalten werden. Und das geht halt über die Einbindung in das zivile Gesundheitssystem. Da sind wir nicht die Einzigen, die das so machen. Das ist in Frankreich, geht das nach einem ganz ähnlichen Konzept beispielsweise.
Das ist sozusagen das Dauermanöver der Ärzte.
Man könnte sogar so weit gehen und sagen, die Einzigen, die jeden Tag unter Realbedingungen trainieren, ist der Sanitätsdienst.
Jawohl. Ja, also ich habe jetzt auch mein PJ-Tertial, zwei PJ-Tertiale im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm verbracht, in der Chirurgie und in der Inneren.
Ach was?
Ja.
So klein ist die Welt mal wieder.
Die Neurochirurgie als Wahlfach habe ich im schönen Nizza im Sommer verbracht.
Das war bestimmt schrecklich.
War furchtbar schrecklich, genau. Und ich hatte mein Motorrad dabei. Aber nur so viel als Ausflug. Sag mal, Konrad, mal ganz kurz einen Abschweifer. Als ich damals in Ulm studiert habe und das Bundeswehrkrankenhaus war ja direkt auch auf dem Eselsberg oben, oder ist da immer noch ein riesen Bunker. Da gab es immer dieses Gerücht, dass das, was nach oben gebaut ist, auch einmal so nach unten in die Erde reingebaut ist für den Ernstfall. Ist das nur eine Urban Legend oder stimmt das?
Dazu darf ich leider nichts sagen. Nein, Quatsch.
Damit hätte ich aber auch gesagt, damit hast du alles gesagt.
Nein, also es ist tatsächlich so, es gibt die erdversenkte Anlage, die ein Schutzraum bietet für ein Krankenhaus, das auch unter Schutzbedingungen betrieben werden kann, genau.
Also du hast ja vorhin noch eines der renommiertesten Armeepathologien angesprochen, die Armed Forces Institute of Pathology in Bethesda, Maryland, das AFIP, das ist ja auch ein Riesenbunker und soweit ich weiß, nach oben gebaut, trotzdem Betonbunker, riesengroß, dicke Wände. Ich glaube, irgendwie eine Atombombe kann auch irgendwo in der Nähe abgeworfen werden und der Bunker bleibt stehen. Und die haben sie ja unter anderem dadurch verdient gemacht, dass die AFIP-Atlanten rausgebracht haben. Das waren lange Zeit für uns die Standardwerke der Pathologie, die internationalen Standardwerke der Pathologie, um da die Sachen nachzulesen. Das gab irgendwie, glaube über 30 Faszikel, hervorragend bebildert, hervorragend geschrieben. Und die gab es dann irgendwann nicht mehr. Was ist denn, weißt du, was da passiert ist?
Also die haben sich ja durch eine wahnsinns Konsiltätigkeit auch ausgezeichnet, ja, was in Amerika ja lange Zeit gar nicht so in dem Maße ausgeprägt war. Aber da kam dann die Logik auf, und das finde ich eigentlich auch eine bestechende Logik, dass es hieß, das ist eine durch die öffentliche Hand geförderte Einrichtung, die tolle Leute hat, die tolle Technologie hat, und die sich eigentlich dann auf die Fahnen schreiben, auch Expertise zur Verfügung zu stellen, den klinisch tätigen Ärzten, die ihnen Proben schicken. Und dann auch wirklich hier sich richtig tief einzuarbeiten, gerade in die Thematik Speicheldrüsen beispielsweise, da hat das AFIP sehr, sehr viel gemacht. Gegen später ist es dann so geworden, dass zum einen die akademische Pathologie in den USA auch immer stärker geworden ist, also dass sozusagen auch außerhalb des AFIP sich immer mehr Zentren mit hervorragenden Leuten einfach gebildet haben. Es kam eigentlich zu einer Diversifizierung von dieser Diagnostiklandschaft. Mhm. Und zum anderen sind natürlich auch in der amerikanischen Armee da Sparbemühungen immer gewesen. Das heißt, irgendwann hat man gesagt, das AFIP wird in der bisherigen Form nicht weiter betrieben, sondern es gibt es immer noch, aber es ist in einer deutlich abgespeckten Variante und hat nicht mehr diese Stellung, dass man praktisch jeden Fall, der einem da Kopfzerbrechen macht, wo man überhaupt nicht weiterkommt, dass man den da hinschicken kann, sondern es ist eher jetzt ein zentralisiertes Pathologieinstitut für die Veterans Hospitals.
Ja, da sprichst du auch was an, und was ja natürlich auch noch passiert ist. Mittlerweile, also Konrad und Charlotte, ihr kennt es wahrscheinlich schon immer, die Blue Books der WHO, wo sozusagen, das ist unsere Bibel als Pathologe, die gab es in der Form nicht schon immer. Es gab zwar schon immer die Blue Books, es waren aber relativ nur viele Bilder drin, wenig Text, wurde auch irgendwie wenig Konsensus gemacht. Die gibt's zwar schon lange, aber die waren lange nicht sehr gut. Erst so seit, jetzt würde ich mal sagen, gute 20 Jahre kamen dann wirklich diese WHO Blue Books auf, die umfassend auch in Konsensuskonferenzen unser Wissen zusammengetragen haben. Und ich glaube, die haben auch so ein bisschen die AFIP-Atlanten mit abgelöst.
Und die sind ja jetzt auch richtig gut. Ja, also die, genau. WHO-Bücher sind ja jetzt inzwischen richtig gut.
Das sind richtige Lehrbücher oder Nachschlagewerke.
Und sie sind auch stärker durch Evidenz geprägt, als sie das früher mal war.
Genau, da hat es mehr oder weniger ein Einzelner geschrieben, hat dann ein paar Haufen Bilder reingemacht, die zwar sehr gut waren, und stand irgendwie immer bloß ganz knapp drunter, was die Diagnose sein soll, aber ohne diese Tiefe, die heute die WHO-Bücher haben.
Ja, das ist auf jeden Fall, sehe ich auch so, und ich glaube aber trotzdem, dass natürlich schon die Frage ist, wo in irgendeiner Form müssen öffentliche Institutionen, das ist ja in Deutschland genauso, wo wir Universitätspathologien haben beispielsweise, die für bestimmte fachliche, also für bestimmte Schwerpunkte sehr ausgewiesen sind, weil sie natürlich eine starke Konsiltätigkeit haben und sehr viele Fälle geschickt bekommen. Aber Ich glaube, das ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck, dass die Kommerzialisierung der Medizin und natürlich auch immer die Frage, ja, wer bezahlt es? Wer bezahlt diese Konzilleistung? Wer bezahlt es, dass sich dieser Mensch diesen Fall so und so lange angeschaut hat? Das macht so ein bisschen diese wissenschaftliche Spezialisierung in manchen Bereichen auch kaputt oder setzt sie zumindest unter Druck. Und da kommen wir wahrscheinlich so ein bisschen in die Gefahr, dass uns da wertvolles Wissen auch verloren geht oder auch eine Konzentration von Wissen. Und ich glaube, die KI wird das Problem nicht lösen.
Nee, also ich war ja 25 Jahre lang akademisch tätig und habe das dann aufgegeben, genau aus dem Grund, was du angesprochen hast. Ich bin auch der Meinung, für öffentliches Wissen muss irgendjemand, für die Generierung öffentlich verfügbaren Wissens muss irgendjemand auch die Freiräume denjenigen zur Verfügung stellen, die das öffentlich verfügbare Wissen generieren, Forschung betreiben, Bücher schreiben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist schon auch so mittlerweile vor allem auch in Deutschland, dass es immer mehr darum geht, um die Kommerzialisierung der Medizin, auch in der Universitätsmedizin. Hauptsache, wir machen so viel wie möglich Patienten und verdienen damit unser Geld oder machen damit weniger Minus. Und das steht natürlich genau dem gegenüber, was man eigentlich machen sollte, dass irgendwelche Leute noch Freiheiten haben sollten, um eben öffentliches Wissen zu generieren.
Also das kann ich wirklich unterstützen. Ich glaube, diese Beschäftigung, diese leidenschaftliche Beschäftigung auch mit dem bestimmten Thema, das Sammeln von Fällen und auch das erstmal ziellose auch Sammeln von Wissen und Informationen zu einem bestimmten Thema, das ist wirklich was, auch durch das Publikationswesen, was ja genauso durchkommerzialisiert ist und eigentlich halt dann nicht in Euro und Cent, sondern in Impact-Punkten gemessen wird. Da haben wir, glaube ich, ein Problem, dass wir ja die Sachen sehr oft vom Ende her denken. Und ob das immer der Weg ist, das Wissen sozusagen optimal zu vermehren und wirklich den Dingen auf den Grund zu gehen, das sei mal dahingestellt.
Mhm. Jetzt aber ein bisschen zurück zur Bundeswehrpathologie.
Ich finde irgendwie auch, wir schweifen heute ganz schön heute ab irgendwie.
Naja, Gottes Willen, so ist das halt
manchmal. Ich denke die ganze Zeit an irgendwie schicke Uniformen und solche Sachen und ihr fangt mit Büchern an.
Hast du eine konkrete Frage zur Uniform?
Also die laufen tatsächlich mit Uniform rum.
Nee, also grundsätzlich wollte ich mal, um als wieder zum Thema zurückkommen, dich mal fragen, wieso hast du dich überhaupt entschieden für eine Karriere bei der Bundeswehr?
Das ist eine gute Frage. Also zuerst mal wollte ich Soldat werden und habe ja dann diese Laufbahn bei der Infanterie, also bei der Fallschirmjägertruppe eingeschlagen. Dann ging es aber irgendwann darum, ein Studienfach zu wählen und beeinflusst auch durch meinen Vater, der auch Mediziner ist, habe ich mich dann entschieden, Medizin zu studieren, aber bin dafür eben dann bei der Bundeswehr geblieben. Ich dachte aber, ich mache Unfallchirurgie und gehe dann schnell zurück in die Truppe, um praktisch dann wahrscheinlich noch direkt auf dem Absatzplatz, wie ich mir das vorgestellt habe, direkt die Sprunggelenke vor Ort zu versorgen. Das war eher die Art von Medizin, die mir vorgeschwebt ist.
Ja, das ist ja auch das, was man so ein bisschen mit der Bundeswehrmedizin verbindet. Und deshalb denke ich, dass man im ersten Moment hört, der ist Pathologe bei der Bundeswehr, denkt man so, echt, geht das überhaupt? Also das ist ja gar nicht so, was man so initial damit verbindet, wenn man da so mal dran denkt.
Ja, weil man leider das Andenken von solchen Leuten wie Aschoff oder auch Virchow da ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass die eben ganz, ganz wesentliche Impulse in der Pathologie ja weltweit aus der Armee rausgesetzt haben. Ja. Mhm. Und und dann ist es eben, bin ich im Studium in Kontakt gekommen mit der Zellbiologie über eine Doktorarbeit, über meinen Schwiegervater in Kontakt mit der Pathologie. Und dann habe ich gedacht, auch wenn die Patientenversorgung großen Spaß macht oder mir großen Spaß gemacht hat, ist das noch faszinierender.
Also wir sind ja froh als Pathoszene, dass wir dich in der Pathoszene haben. Das muss ich wirklich sagen. Charlotte, deine Frage kann ich aber auch gut nachvollziehen. Was treibt den guten Konrad in die Bundeswehr? Als wir uns das erste Mal Konrad getroffen haben, das war auf einer Fortbildung zu Proteomics in München. Da sind wir ins Gespräch gekommen und da hast du dich auch gleich geoutet, dass du Soldat warst. Und ich bin vom Glauben abgefallen, dass so ein Typus wie du Soldat ist, irgendwie sowas. Ich hatte davon auch von meinem PJ irgendwie eine andere Erfahrung, ein anderes Bild. Aber da möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Du weißt noch genau, dass das Zusammentreffen. Und ich glaube, ich habe dich im wie lange kennen wir uns, gute 15 Jahre oder sowas, glaube mehrfach versucht, dich irgendwie zu überreden, in den zivilen Sektor zurückzukehren. Aber ich habe damit auch meinen Frieden gefunden. Ich habe das, glaube ich, schon lange nicht mehr irgendwie versucht, dazu rüber zu bewegen, weil es wahrscheinlich auch einer Bundeswehr gut tut, dass Menschen wie du in der Bundeswehr sind.
Es freut mich, dass du da deinen Frieden gemacht hast.
Ja, aber
ein Punkt, den man auch einfach sehen muss, ist, dass die Bundeswehr und natürlich auch der Sanitätsdienst der Bundeswehr sich seit den 90ern wahnsinnig weiterentwickelt hat. Also es waren eigentlich ja fast Sprunginnovationen, weil natürlich, auch wenn der Sanitätsdienst als erster Teil der Bundeswehr eigentlich schon sehr früh im Einsatz stand, in Somalia beispielsweise oder in Kambodscha, dann sind eigentlich erst mit den Einsätzen in Afghanistan, so ab 2001, hat eigentlich eine krasse Realitätsschock, muss man schon sagen, für viele in der Bundeswehr, nicht nur in dem Sanitätsdienst, sondern auch in anderen Teilen der Bundeswehr, haben ja Leute, Berufssoldaten verweigert, weil sozusagen die Sache konkret geworden ist oder zu konkret aus ihrer Sicht.
Und ich glaube,
deshalb hat sich die ganze Bundeswehr dann nochmal deutlich geschüttelt, natürlich auch in dieser Einsatzrealität in den 10er oder in den Nullerjahren. Jetzt stehen wir natürlich wieder vor ganz anderen Herausforderungen, wenn wir an die Landes- und Bündnisverteidigung denken. Ein Krieg, der sich schon mitten in Europa abspielt. Ich glaube, dass ja da eine Ernsthaftigkeit, die wahrscheinlich zwischen 1955 und 1995 nicht so im Vordergrund gestanden hat, Einzug gehalten hat. Und die Leute wissen jetzt, ich brauche eine erstklassige medizinische Ausbildung, dass ich sie einfach auch einsetzen kann.
Also ich habe ja in schon mal gesagt, in Ulm studiert. In Ulm haben viele Soldaten über die Bundeswehr auch studiert. Also einige meiner Kommilitonen waren Soldaten. Und wir waren ja bis dahin irgendwie, wann habe ich studiert? Irgendwie 92 bis 99. Wir kannten ja keinen Krieg und keinen Kriegseinsatz, keinen wesentlichen. Aber das hat da bei den Kollegen da, die über die Bundeswehr studiert haben, dann auf einmal fertig waren und wirklich das Angebot hatten, auch mal Auslandserfahrung zu machen, doch zu deutlichen Irritationen und zu Reaktionen geführt, mit denen die, glaube ich, selber auch nicht gerechnet haben. Also das, was du meintest, die Ernsthaftigkeit, dass man dann auf einmal doch in Afghanistan im Kampfuniform als Soldat und als Mediziner auf einmal da seinen Einsatz bringen muss. Ja. Mhm.
Und sag mal, eine Frage noch. Du hattest eben gesagt, es gibt 5 Bundeswehrkrankenhäuser in Deutschland, oder?
Genau, richtig.
Kann man denn in allen 5 auch Pathologie machen? Oder ist jetzt Pathologie auch bei euch so speziell, dass es vielleicht nur 2 in 2 oder 3 Häusern oder so gibt?
Genau, also es gab mal 3 Institute für Pathologie. Also Bundeswehrkrankenhäuser gibt es in Berlin, Hamburg, Ulm, Westerstede und Koblenz. Und die Pathologie war ursprünglich an den Bundeswehrkrankenhäusern Koblenz, Ulm und Berlin. In Berlin ist es mittlerweile keine bundeswehreigene Pathologie mehr. In Ulm und Koblenz gibt es eben noch die Institute für Pathologie, die teilweise, kommt auf die Fragestellung an, die anderen Bundeswehrkrankenhäuser mitversorgen. Wenn es um Schnellschnitte natürlich geht oder Dinge, die vor Ort erbracht werden müssen, dann sind es meistens niedergelassene Pathologen aus dem Umfeld, die dann diese Bundeswehrkrankenhäuser mitversorgen.
Und wo ist die größte und beste Pathologie?
Dazu kann ich nichts sagen.
Ja, deswegen sage ich es ja. Selbstredend, deswegen haben wir ja dich im Interview.
Aber sag mal, wie viele PathologInnen in Deutschland gibt es denn? Also aus eurer Garde, sag ich mal.
Militärische PathologInnen.
Ja, genau.
Also ich glaube, Fachärzte dürften es so 8 sein.
Und das ist überschaubar.
Dann kommen vielleicht noch mal zwischen 5 und 10 Weiterbildungsassistentinnen oder Assistenten dazu. Wobei man sagen muss, die Weiterbildung bei der Bundeswehr, ich hatte ja auch vorhin gesagt, dass ich eine Zeit lang am Forschungsinstitut eingesetzt war, die geht eben nicht linear, dass man mit Pathologie anfängt und dann 5 Jahre oder 6 Jahre später dann eben zur Landesärztekammer geht und seinen Facharzt macht, sondern die Bundeswehr oder die Weiterbildung im Sanitätsdienst, die folgt halt einem bestimmten Ablauf, wo man nach 2 Jahren Weiterbildung erstmal eine Truppenarztverwendung macht. Das heißt, man geht in eine Kaserne als Hausarzt sozusagen für die dortigen Soldaten. Oder macht eben so eine Forschungsverwendung oder eine Stabsverwendung, so eine Managementverwendung. Und da sind eben auch manche Pathologinnen und Pathologen in Weiterbildung gerade eingesetzt. Deshalb ist es ein bisschen schwer, die Zahl zu sagen.
Also weil ihr gerade von PathologInnen sprecht, also auch das weibliche Geschlecht damit ansprecht, ist ja nicht so lange her, dass Soldatsein ein reiner Männerjob ist. Die erste Frage, wie viele Soldatinnen gibt es mittlerweile? Und gibt es mittlerweile im Bundeswehrkrankenhaus auch eine Frauenheilkunde? Und macht ihr auch Gynäkopathologie?
Wow, das sind viele Fragen auf einmal. Also ich glaube,
alles um die Frauen rum.
Soldatinnen? Ich glaube, die Frauenquote in der ganzen Bundeswehr liegt irgendwo zwischen 10% und 20%. Ich glaube, 16% habe ich zuletzt gelesen. Cool. Ja, das ist weit davon entfernt, wo wir eigentlich hinwollen. Aber im Sanitätsdienst ist es schon über 50%. Also da ist es tatsächlich so, dass wir schon mehr als die Hälfte Frauen haben. Und auch in den Studiengängen natürlich, also in den Sanitätsoffizier-Anwärter-Jahrgängen, die jetzt zum Studieren gehen, ist es so, dass wir eigentlich inzwischen mehr Kameradinnen haben als Kameraden, die zum Studium gehen. Und die Gynäkologie, ist in einem Bundeswehrkrankenhaus in Westerstede abgebildet. Da geht es allerdings in erster Linie um Begutachtungsfragen, also wirklich eine militärische Fragestellung, für was ist die Kameradin verwendungsfähig, einsetzbar, wenn sie ein bestimmtes gynäkologisches Krankheitsbild beispielsweise hat. Es ist nicht so, dass alle Soldatinnen aus ganz Deutschland dann dorthin fahren, um sich behandeln zu lassen. Das findet dann in zivilen Einrichtungen statt, die wir in der Bundeswehr so in der Form nicht haben. Also es wird keine Geburtshilfe an einem Bundeswehrkrankenhaus geben und ich glaube, auch die Mammakarzinombehandlung ist gut da aufgehoben, wo sie ist.
Ah, okay, also ihr habt jetzt so keine klassische Frauenklinik.
Nee.
Und das dann habt ihr auch als Pathologie auch keinen gynäkopathologischen Eingang. Und das ist auch der Grund, warum du zur zivilen Weiterbildung eben in ein nicht Bundeswehrkrankenhaus musstest.
Genau, das war so ein bisschen der Hintergrund. Allerdings in Zukunft wird es so sein, dass wir auch zunehmend zivile Krankenhäuser versorgen als Pathologie, weil es im Moment eben, das wisst ihr ja sehr gut, im zivilen Bereich auch zu einer großen Umorganisation der Pathologie kommt, der Versorgungslandschaft. Es gibt Pathologien, die zumachen, es gibt Pathologien, die gekauft werden von großen Konzernen. Und da sind wir sozusagen als nicht kommerzieller Leistungserbringer dann doch immer mal wieder mit der Anfrage konfrontiert, ob wir nicht die histopathologischen Analysen vornehmen könnten. Und das machen wir natürlich dann auch gern, wenn wir es machen können, umfangtechnisch. Und so bekommen wir jetzt auch zunehmend Präparate aus dem gynäkopathologischen oder senologischen Bereich. Was gut ist, weil das natürlich unsere Weiterbildung dann noch verbreitert und uns auch die Möglichkeit gibt, unsere Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten auch in dem Bereich auszubilden.
Jetzt bin ich bloß, halt, jetzt muss ich mal ganz kurz noch an einem Wort bin ich jetzt hängen geblieben. Was ist für dich ein nicht kommerzieller Leistungserbringer in der Pathologie und was ist für dich ein kommerzieller Leistungserbringer? Also, du weißt ja, ich bin gerade in der Vorbereitung der eigenen Pathopraxis. Jetzt möchte ich mal wissen, wo und was du mich da subsumierst.
Also ich würde sagen, ein kommerzieller Leistungserbringer sind für mich in erster Linie Laborkonzerne.
Okay.
Und die niedergelassenen Pathologinnen und Pathologen, die haben meinen größten Respekt ja für die Leistungen, die sie erbringen und insbesondere auch für die räumliche Nähe, die sie einfach zur Verfügung stellen für die Einsender, die Tumorkonferenzen, in denen sie tatsächlich erscheinen. Und das sind halt alles so Fragestellungen, gerade die Ansprechbarkeit für den Einsender, die Konzerne oft nicht in dem Maße sicherstellen können, auch wenn ich mir jetzt mal wieder Feinde mache. Es ist, glaube ich, einfach nicht dasselbe. Ich bin nicht überzeugt davon, dass die Pathologie sich da in eine gute Richtung entwickelt, wenn wir uns wie in der Labormedizin auf ein paar wenige Großdienstleister konzentrieren.
Also du darfst hier natürlich frei sprechen. Wir sind hier komplett frei. Wir sind eine kleine GbR, ohne dass wir aufgekauft worden sind. Also du hast hier die Möglichkeit, frei zu sprechen. Ob du dir damit Freunde machst oder nicht, ja.
Ich wollte mal kurz darauf zurückkommen, was du eben sagtest. Du sagtest jetzt gerade, es ist ja eigentlich gut für euch, dass ihr euer Eingangsspektrum erweitert, auch für die Weiterbildung, logisch. Und du sagtest ja, du bist selber nach Münster gegangen, um da praktisch Sachen zu sehen, die ihr nicht abdeckt oder zu dem Zeitpunkt nicht abgedeckt habt. Was war das noch? Du sagtest, glaube ich, Sarkome und Mama?
Genau, Das war also das, was wir im Bundeswehrkrankenhaus einfach nicht behandelt haben. Mhm. Und wo ich
weil auch. Weil es einfach zu wenig gibt, ne?
Genau.
Also Sarkome gibt es ja auch nicht so häufig.
Ja klar, und also Sarkome werden ja gezielt behandelt, auch gezielt operiert an bestimmten Zentren. Und ein solches Zentrum ist das Bundeswehrkrankenhaus nicht. Und deshalb war es ja super wertvoll, da in Münster die Einblicke zu bekommen beim Wolfgang Hartmann und der Eva Wardelmann.
Mhm. Na cool.
Okay. Und dann wollte ich dich noch was fragen. Das habe ich mich immer schon mal gefragt, weil ich mir das nie merken kann. Also wir hatten ja gesagt, du bist Oberstarzt. Also genau. Es geht darum, die Bezeichnung und was das Äquivalent im Zivilen ist. Also wenn du Oberstarzt bist, heißt das Chefarzt oder heißt das Oberarzt? Oder was ist dann der Oberarzt und was ist der Facharzt und was ist der Assistent in Bundeswehrsprache?
Ich glaube, das kann man nicht so eins zu eins übertragen, weil um die Sache zu verkomplizieren, gibt es bei uns auch noch Oberärzte, die vielleicht aber keine Oberfeldärzte oder Oberstärzte sind. Also das macht die Sache dann wirklich komplex. Also das Einzige, was man sicher sagen kann, ist, dass ein Leutnant mit dem Tage seiner Approbation eigentlich die Voraussetzung dafür hat, dass er Stabsarzt wird. Das ist sozusagen der Einstiegsdienstgrad. Ein Arzt bei der Bundeswehr ist mindestens mal Stabsarzt. Oder und wenn er dann so und so viele oder sie noch 2 Jahre weiter auf diesem Dienstgrad sozusagen verblieben ist und die entsprechende Beurteilung hat und entsprechende Sachen gemacht hat, dann ist die nächste Beförderung eben die zum Oberstabsarzt. Mhm. Und dafür gibt es eigentlich kein ziviles, es wäre vielleicht so eine Art Altassistent, aber so ein richtiges ziviles Äquivalent dafür gibt es eigentlich nicht.
Okay.
Und die Voraussetzung für die Beförderung zum Oberfeldarzt, was dann die nächste Stufe ist, ist in den meisten Fällen die Facharztbezeichnung. Wobei es da schon ein bisschen unübersichtlich wird, weil es gibt gerade in diesen Forschungs- und Managementverwendungen auch Dienstposten, wo es möglich ist, Oberfeldarzt zu werden, gerade wenn man sich mit IT besonders gut auskennt oder mit Controlling oder die nicht an eine Facharztbezeichnung geknüpft sind. Und genauso mit den Oberstärzten auch. Also es gibt Oberstärzte im Kommandosanitätsdienst oder an der Sanitätsakademie, die Oberstarzt sind, also genau denselben Dienstgrad haben wie ich, aber die keine klinische Abteilung leiten oder keine Klinik leiten.
Kompliziert.
Also ziemlich. Ich war ja zwei Drittel meines PJs im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Ich habe vorher auch nicht gedient, habe also diese Ränge nie auswendig gelernt. Irgendwie
hast du sie danach gekannt?
Nee, aber das Einzige, also eine Pi mal Daumenregel habe ich davon ableiten können, die hat mich so ein bisschen an die akademische Laufbahn in der Universität erinnert. Je niedriger der Rang, umso wichtiger war es der Person, den Rang irgendwie zu benennen, und je höher der Rang und so uneitler sind sie mit ihren Rängen umgegangen. Gut. So viel
da
dazu.
Ist ja an der Uni auch
da
manchmal so, genau.
Zu sagen.
Ja, 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 ja. Da darf man
nichts zu sagen.
Aber das waren die 90er.
Und aber je nachdem, was man ist, kriegt man dann sozusagen ein anderes Abzeichen.
Schulterklappen nennen wir die, ja.
Genau, und dann kann man sozusagen von weitem schon sehen, der hat den und den Rang.
Ja, von weitem. Mit das geschulte Auge, ja, erkennt das schon von weitem, ja. Aber es ist natürlich dann auch noch ein bisschen komplizierter, weil es gibt natürlich dann auch noch Dienstgrade der Luftwaffe und des Heeres, die sind gleich. Aber dann gibt es natürlich auch noch Dienstgrade der Marine. Da haben wir in Ulm jetzt nicht allzu viele, aber gerade im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg, da kann es unübersichtlich werden. Die haben dann alle unterschiedlich viele goldene Streifen und sind dann eben Flottillenärzte oder Flottenärzte oder Admiralärzte. Da wird es dann für die Landratte unübersichtlich.
Irgendwie habt ihr eine eigene Sprache, habe ich den Eindruck, ne? Schon spannend. Also ich habe dich ja mal auf einem Kongress gesehen. Ich glaube, das war letztes Jahr in Leipzig, DGP-Tagung, und da hattest du deine Uniform an. Ich muss sagen, also Kleider machen ja Leute, das sieht ja schon sehr, sehr, sehr schick aus, muss ich
Vielen
mal
Dank.
Sagen. Also sieht auch so schon schick aus, aber diese Uniform, die hat was.
Charlotte, das sind Liebeserklärungen in der Öffentlichkeit gerade.
Ja, macht nichts.
Okay.
Also nicht in der Bundeswehr sind nicht alle so happy mit der Uniform, aber es wird ja jetzt ein bisschen Geld in die Hand genommen und wir bekommen nochmal neue Dienstanzüge. Schauen wir mal, wie die dann aussehen.
Guti. Also, lieber Konrad, ich glaube, wir haben heute echt tolle Einblicke in die Arbeit eines Chefarztes der Pathologie am Bundeswehrkrankenhaus Ulm bekommen.
Ja,
spannend, habe ich mir so auch vieles nicht vorgestellt. Du als Gast, dir stehen natürlich die letzten Worte zu. Hast du noch irgendwelche Worte für die Ewigkeit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Pathologie ist die Königin der Medizin.
Ja, wunderbar. Da gibt's nichts dagegen einzuwenden und nichts dazu zu ergänzen.
Es freut mich, dass ihr das auch so seht.
Sehr ja, gut. So, hallo, Udi. Lieber Konrad, vielen Dank. Dann, Gratulation, weil du noch gesagt hast, ihr macht da Forschung. Du hast in letzter Zeit ein paar Forschungspreise abgegrast. Ihr macht Forschung sehr aktiv. Du vor allem bist da sehr erfolgreich. Mach weiter so. Gratulation zu den wohlverdienten Preisen.
Vielen Dank.
Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen und uns so austauschen können.
Danke, vielen Dank.
Dann sage ich mal Tschüss zusammen. Auch dir Tschüss, Charlotte. Lieber Konrad, Tschüss. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Tschüss zusammen.
Ja, tschüss, schönen Abend. Ciao.
Tschüss.
Mit Patho aufs Ohr möchten wir die Pathologie bekannter und beliebter machen. Falls euch Patho aufs Ohr gefällt, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes, Podbean, YouTube oder wo auch immer ihr Patho aufs Ohr hört, sehr freuen. Bitte auch gerne unseren Podcast abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge.
Erzählt doch auch gerne weiter, dass Pathologie jetzt hörbar ist. Wir freuen uns über eine wachsende Patho-begeisterte Community. Gerne bitte auch eine Nachricht mit Feedback oder Verbesserungsvorschlägen an christiane.kuempers, also mit UE geschrieben, @pathopodcast.de oder sven.perner@pathopodcast.de.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.